Heute in CT Uplink geht's um Bauvorschläge für euren optimalen PC. Wir zeigen euch, wie man sich einen Rechner zusammenstellt und haben zwei Bauvorschläge mitgebracht. Einen Allrounder-PC, der sich auch zum Gaming-Rechner erweitern lässt, und einen Mini-PC. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute wieder eine neue CT dabei, die CT Nummer 24. Und die Zuschauer sehen auch schon das Cover. Da gibt es wieder viele, viele spannende Themen. Wir haben Musikstreaming-Dienste getestet. Es gibt nicht nur Spotify, sondern viele Alternativen, die zum Teil auch bessere Musikqualität, Soundqualität haben. Also da lohnt es sich reinzugucken. Wir haben den Windows 11 Geschwindigkeitstest gemacht. Auch super spannend, Christian Wölbert hat über das Digitalangebot von Bibliotheken geschrieben. Da kann man nämlich nicht nur E-Books leihen, sondern auch Musik, Hörbücher, aber auch Zeitungen. Und viele, viele mehr Themen in der CT, aber ihr seht schon, das große Thema oben drüber war der optimale PC und darüber wollen wir heute auch in der Sendung reden. Davor gibt es aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
Computerviren können Ihre IT für Tage lahmlegen. Doch was ist, wenn eine Krankheit oder ein Unfall Sie lahmlegt? Die Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI schützt Sie im Ernstfall vor Verdienstausfällen mit Top-Leistungen und besonderen Features für die IT-Branche. Machen Sie jetzt das Sicherheitsupdate zum fairen Preis und schützen Sie sich und Ihre Arbeitskraft. Mehr unter go.hdi.de/bu-it.
Ja, da sind wir wieder in CT Uplink. Wir haben heute ein Thema, das, glaube ich, auf das viele auch schon gewartet haben, nämlich den optimalen PC, unsere Bauvorschläge in der CT. Und dazu habe ich heute zwei Gäste, die maßgeblich diese Bauvorschläge zusammengestellt haben und in den letzten Monaten viel gewerkelt, viel gebastelt haben. Und das sind Christian Hirsch und Carsten Spille. Stellt euch doch mal kurz vor und was ihr bei CT macht. Ich würde sagen, wir fangen an bei Carsten.
Ja, ich bin Carsten Spille, ich bin seit 3,5 Jahren bei CT und beschäftige mich da hauptsächlich mit Hardware von Prozessoren über Grafikkarten, Mini-PCs und Server. Habe ich eigentlich schon so ziemlich alles gemacht.
Ja, ich bin Christian Hirsch, bin auch aus dem Hardware-Ressort, bin schon ein bisschen länger bei CT, also über 10 Jahre. Aber thematisch ist es ähnlich wie bei Carsten, alles so was Prozessoren, Mainboards, auch Gehäusekühlung betrifft, ja, und die Bauvorschläge eben.
Ja, und bevor wir loslegen, nochmal ein Hinweis, weil ich gerade euch beide da habe. Ihr seid beide ja auch Team von unserem Podcast Bitrauschen. Also da nochmal eine Empfehlung, wenn ihr jetzt heute auch Lust bekommen habt, euch da ein bisschen weiter reinzuhören in das Thema Hardware. Da haben wir nochmal einen extra Podcast, CT Bitrauschen. Gibt es in jedem Podcatcher, auf jedem oder guckt direkt auf Heise Online. Da haben wir auch eine Seite dazu, findet ihr unter Bitrauschen. Und da seid ihr beide auch dabei und redet alle 2 Wochen, glaube ich, über die neuesten Trends in der Computerhardware. Und ich glaube, heute ist eine super Sendung, wenn man sich dafür interessiert, mal so einen kleinen Rundumschlag zu bekommen. Ich würde einmal kurz, bevor wir loslegen, nochmal den unseren Zuhörern, Zuschauern nochmal kurz erklären, was der optimale PC ist, weil es gibt ja vielleicht welche, die nicht schon seit 5 Jahren CT lesen. Wir machen jedes Jahr in CT einen oder mehrere Bauvorschläge, wie man, wenn man selber seinen Rechner zusammenbauen möchte, das gut tun kann. Das nennen wir dann immer den optimalen PC. In diesem Jahr gibt es im Prinzip 2 Bauvorschläge, einen Mini-PC und einen Allrounder, den man aber mit ein paar Kniffen, genau, Christian hält schon den Mini-PC rein, der ist wirklich recht mini, und ein Allrounder, der ist da hinten. Und den Allrounder kann man auch mit ein paar Upgrades zu einem High-End-Rechner machen oder Gaming-Rechner. Das besprechen wir auch gleich nochmal. Und warum machen wir das? Carsten und Christian haben über das ganze Jahr sammeln sehr viel Erfahrung mit den Tests und haben einfach wissen sehr gut, welche Bauteile mit welchen gut harmonieren. Und jeder, der selber schon mal einen Rechner zusammengestellt hat, der kennt das. Beim Basteln kann man auch mal daneben greifen, dann passt das Mainboard doch nicht mit dem Arbeitsspeicher so gut zusammen, oder typisches Beispiel bei mir, man kauft sich so einen riesen PC-Kühler, Prozessor-Kühler und dann ist die riesen Grafikkarte, die man sich dann noch zukauft, irgendwie vom Platzverhältnis manchmal ein bisschen eng. Und da habt ihr einfach viel Erfahrung und die steckt in diesem Heft und die wollen wir euch jetzt hier auch gerne weitergeben. Und bevor wir uns ganz genau an diese Bauvorschläge machen, würde ich einfach mit euch so ein bisschen mal die Komponenten durchgehen und so den aktuellen Stand bei euch abfragen. Und davor vielleicht nochmal einmal die Frage, man kann ja einen Rechner auch von der Stange kaufen oder sich ein Notebook besorgen. Für wen lohnt sich das überhaupt, so einen Rechner aus einzelnen Komponenten sich selbst zusammenzustellen?
Soll ich mal anfangen?
Ja, also, fang du mal an.
Ist natürlich die Sache, die, wenn man natürlich einen Rechner unterwegs verwenden will, ist ganz klar, da kommt man im Notebook nicht herum. Aber es gibt ja, weiß jetzt nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber die meisten Notebooks werden halt doch nur stationär verwendet. Und da hat zum Beispiel ein Desktop-PC den Vorteil, dass er halt ergonomischer ist, ne? Weil man allein zum Beispiel Monitor und Tastatur getrennt voneinander platzieren kann und der Höhe verstellen kann. Der Vorteil von einem Desktop-PC allgemein ist ja auch noch, dass sie halt im Schnitt halt leistungsfähiger sind als Notebooks und bei gleicher Leistung auch günstiger. Und man hat jetzt zum Thema Selbstbau den Riesenvorteil, man kann ihn halt nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Das ist ja beim Komplett-PC immer so ein bisschen das Problem, man kann halt nur das kaufen, was es gibt. Das sind halt Rechner von der Stange und das ist halt meistens so, wenn man halt irgendwie was im günstigen Segment sucht, dann ist es halt so oft so, da kriegt man dann irgend so eine Schmalspur-Grafikkarte und so. Wenn man jetzt aber eben ins Gaming-Segment halt schaut, da ist dann auch gleich wieder ein super dicker Prozessor mit drin und ganz viel RAM und eine ganz dicke SSD, die man dann auch mitbezahlt, aber die man vielleicht gar nicht braucht. Das sind so ein paar Kleinigkeiten und manche Segmente gibt es auch gar nicht so richtig. Also wenn man wirklich irgendwie spezielle Anforderungen hat, wird es dann auch einfach schwer, was zu finden, was einem dann da seine Wünsche abdeckt. Wenn man zum Beispiel einen kompakten Mini-Rechner wünscht, aber weiß, ich brauche irgendwie 64 GB RAM, das ist halt so von der Stange schwer zu kriegen, sowas zum Beispiel. Ja, und ist natürlich auch ein Nachteil, ne? Hat ja nicht immer alles Vorteile. Also wenn man einen Rechner selbst zusammenbaut, macht man halt den auf eigenen Risiko zusammenbauen. Ne? Wenn da was nicht funktioniert, irgendwie Treiber rumzickt oder eine Komponente inkompatibel ist, dann muss man sich halt selber drum kümmern. Bei einem Komplett-PC ist es so, den kaufe ich inklusive Betriebssystem mit der Gewährleistung und der Garantie, dass der halt funktioniert und sobald irgendwas nicht geht, kann ich einfach zum Hersteller hingehen und sagen, hier, der geht nicht, kümmere dich drum.
Genau, und gerade dieses zum Hersteller hingehen, das kann ja auch mal nach hinten losgehen. Dann sagt der Hersteller, ja, wir kümmern uns drum, schickt den mal ein und dann hat man seinen Rechner 3 Wochen nicht wiedergesehen. Und das ist schon eigentlich eine kurze Zeit. Aber ein Aspekt, finde ich, ist noch ganz wichtig beim Selbstbau-PC und gerade bei den größeren. Dadurch, dass man einfach mehr Platz hat im Vergleich zu einem Notebook speziell, kann man einfach auch viel mehr Fläche und Material in die Kühlung investieren, sodass der Rechner einfach auch leise ist unter Last. Und da haben wir ja auch immer drauf geachtet bei den optimalen PCs, dies Jahr auch wieder.
Christian, du hast angesprochen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man kriegt. Das ist ja aktuell auch durchaus bei den Komponenten der Fall, dass man gerade bei den Grafikkarten Schwierigkeiten hat, überhaupt welche zu bekommen oder die sind sehr teuer. Ich habe jetzt im Vorgespräch, hatte ich mit einem unserer Videoproducer, mit Michael, gesprochen, dass einige Gamer auch schon sagen, sich überlegen, eher eine Konsole zu kaufen, als sich selber einen PC zusammenzustellen, weil obwohl die eigentlich sonst immer gerne selbst gebaut haben, weil die Komponenten so teuer sind. Ist das gerade ein Thema, dass die Konsole vielleicht jetzt auch noch stärker ein Konkurrent zum Selbstbastel-PC wird? Wegen der Preise?
Ja, das ist ja aber wieder ein ganz anderes Segment. Eine Konsole geht halt im Prinzip nur zum Spielen, ne? Wir richten uns ja mit unseren Bauvorschlägen, die ja aus der klassischen PC-Ecke kommen, ja auch an Leute, die eigentlich damit erstmal gar nicht spielen wollen, sondern die das primär zum Arbeiten, Texte schreiben, Mails, also die Standard-Office-Aufgaben verwenden wollen, aber eben vielleicht auch irgendwie mal ein Video mitschneiden wollen, Bildbearbeitung machen wollen. Und damit am Endeffekt irgendwie dann auch mal eine Runde spielen wollen und dann vielleicht eine Grafikkarte einbauen, aber bei einer Spielekonsole geht halt im Prinzip nur spielen. Das ist natürlich klar, wenn ich sage, ich will das Ding jetzt nicht für Office oder irgendwas verwenden, sondern ich will nur spielen, dann kann es natürlich momentan in der Situation eine bessere Entscheidung sein, auf eine Spielekonsole zu gehen, wobei man wieder auch sagen muss, das ist halt eine geschlossene Plattform im Unterschied zum PC. Mhm. Ne? Dann ist man da halt festgenagelt und ich kenne jetzt die Preise nicht, aber zumindest früher war es mal so, dass die Spiele für Spielekonsole auch im Schnitt ein bisschen teurer waren als die für den PC.
Naja, aber man kann sich ja schon fragen, also ich habe beim letzten Mal habe ich auch vor allem die Grafikkarte abgegradet bei meinem Rechner. Ich habe auch einen optimalen PC von, weiß nicht mehr, von vor 3 Jahren, glaube ich. Und ich habe auch einmal die Grafikkarte ein Update gemacht und ich glaube, manch einer könnte sich ja auch überlegen, fürs Office reicht jetzt der Rechner, den ich noch habe, und eigentlich bräuchte ich nur ein Upgrade für die Spiele, dann kaufe ich mir doch gleich eine Konsole, die kostet genauso viel wie die Grafikkarte. Und habe dann einfach 2 Rechner sozusagen, Konsole und PC.
Das ist in der Tat ja eine Option, aber auch ein Problem. Die Preise sind im Moment gerade für Grafikkarten, für Spiele-Grafikkarten sehr, sehr hoch. Also die sind teilweise doppelt so hoch wie vor einem Jahr und auch wie die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten. Und tatsächlich ist es so, für eine gute Spiele-Grafikkarte, wo man sagt, ja, da kommt man jetzt so 2, 3, 4 Jahre mit längs. Dafür, allein für den Preis dieser Grafikkarte, kriegt man mittlerweile auch eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X. Und klar, wenn es nur ums Spielen geht und es gibt die Spiele, die man haben will für die Konsole der Wahl, kann man das natürlich auch machen. Christian hat aber schon zu Recht angemerkt, man schließt sich da quasi in ein Ökosystem ein. Also Exklusivtitel für PlayStation wird es selten auf der Xbox geben und andersrum. Und auch das große, weite Feld der Simulationen und Strategiespiele, das ist auf Konsolen eher ein bisschen unterrepräsentiert.
Gut, also das vielleicht zum Allgemeinen, die Grafikkarten, das ist das große Thema, wenn man jetzt auf die Komponenten geht dieses Jahr, dass man Schwierigkeit hat, sich da überhaupt eine auszusuchen für einen Rechner. Ist das gerade so das Thema unter den Komponenten?
Ja, aussuchen kann man sich ja eine, aber bekommen ist das Problem.
Ja, ich sehe es auch so, das ist eher nicht das große Thema, weil man kann sie ja im Prinzip entweder gar nicht kaufen oder halt nur für astronomische Preise. Deshalb ist, glaube ich, die gegensätzliche Frage, wie komme ich um eine Grafikkarte herum, das ist das Entscheidende.
Und das war ja auch eine Frage, die ihr euch bei den Rechnern gestellt habt, bei dem Allrounder, zu dem wir nachher nochmal kommen, habt ihr euch dann ja auch einen Prozessor ausgesucht, den Ryzen 5 5600G, und da ist das G entscheidende, weil da eine Grafikeinheit mit drin ist, genau. Ja, und dann sind wir bei den Prozessoren, da ist ja auch so eine große Frage immer, AMD oder Intel, das kommt jedes Mal, wenn wir den optimalen PC besprechen. Und da habt ihr euch hauptsächlich, jetzt zumindest beim Allrounder, für den AMD-Prozessor auch entschieden. Und ganz aktuell, da müssen wir natürlich drüber sprechen, kommen jetzt auch die neuen Intel, die Intel-Generation da, der Alder Lake. Also der Grund, warum ihr euch für AMD entschieden habt, glaube ich, ist, dass die schon nochmal die Nase vor in dem Preissegment hatten oder haben aktuell. Glaubt ihr, das ändert sich jetzt mit Alder Lake? Also wenn ich jetzt einen Rechner zusammenbastel, sollte ich darauf achten, wie es da weitergeht?
Die Entscheidung kann man jetzt noch, glaube ich, gar nicht treffen, weil Alder Lake, das ist jetzt ganz praktisch vor 2 Tagen, jetzt, wenn die Sendung draußen ist, erschienen. Das Problem, da gibt es erstmal nur die übertaktbaren Prozessoren und nur die High-End-Boards, und bis dann mal Thema Komplett-PCs, da Systeme im Handel sein werden mit diesen Prozessoren, werden wir, glaube ich, auch noch ein paar Wochen ins Land gehen. Und die großen, die hauptsächlichen Prozessoren, die dann auch preiswerter sind, die dann halt eben nicht übertaktbar sind unbedingt, aber dafür halt auch effizienter und preiswerter, die werden dann erst Anfang nächsten Jahres kommen. Also deshalb jetzt die Entscheidung darunter zu brechen, jetzt Alder Lake oder Ryzen, ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Wir sind ja selbst auch noch in den Tests drin, haben uns da auch noch kein endgültiges Urteil gebildet. Da muss man noch ein bisschen schauen.
Aber ja. Intel behauptet zumindest von ihren eigenen Benchmarks und so, dass sie jetzt wieder nicht nur auf Augenhöhe mit der aktuellen AMD-Generation sind, sondern auch besser sein sollen.
Bei der Performance trifft das zu, da liegen sie vorne. Ist natürlich dann die Sache, das erkaufen sie sich natürlich mit Leistungsaufnahme, ne, diesen Performance-Vorsprung. Und das ist dann, setzt dann wieder größere Anforderungen an die Kühlung und das erschwert es dann natürlich wieder, sage ich mal, einen leisen, effizienten Rechner zu bauen. Das ist ja auch, worauf wir jetzt viel Wert legen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur Performance, sondern eben auch, das Ding muss halt leise zu kühlen sein und soll nicht viel Strom verbrauchen. Also um mal ein Beispiel zu bringen, wir haben jetzt geschafft, zum Beispiel den kleinen Rechner auf 8 Watt im Leerlauf, also bei guten Windows-Desktop zu bringen und der große, trotz einem 6-Kern-Prozessor und einer schnellen SSD, braucht der bloß 14 Watt. Ne? Und das ist halt ein Wert, den man, wenn man da halt ein dickes Board reinpacken muss, wird man wahrscheinlich eher beim Doppelten liegen.
Wie ist es denn grundsätzlich, wenn ich jetzt, also ich habe es jetzt so verstanden, aktuell ist es einfach, glaube ich schon, kommt man oft dazu, einen aktuellen AMD Ryzen zu kaufen, wenn man sich einen neuen Rechner zusammenstellt. In vielen, vielen Fällen wird das der Fall sein. So habe ich das jetzt verstanden. Ihr habt ja noch so weitere Tipps allgemeine. Ich habe gesehen, ihr empfehlt euch immer die Boxed-Varianten von den CPUs.
Genau.
Warum macht ihr, also was ist da der Vorteil?
Naja, im Normalfall liegt, wenn das jetzt nicht gerade diese Intel-Übertakter-Prozessoren sind und ein paar Modelle von AMD, liegt einerseits ein Kühler schon bei. Das ist zwar nicht der allerbeste, aber damit kann man erstmal arbeiten. Für den optimalen PC haben wir uns dann aber für ein leiseres Modell entschieden. Und was viel wichtiger eigentlich noch ist, wenn man den Kühler sowieso nicht braucht, kann man natürlich sagen, oh, dann greife ich gleich zur Tray-Version, da kriegt man nur den nackten Prozessor. Aber die Boxed-Versionen sind eigentlich die einzigen, wo der Hersteller selber Garantie drauf gibt. Also die Herstellergarantie erstreckt sich nur auf die Boxed-Varianten. Und bei allem anderen muss man auf die Händlergewährleistung vertrauen. Sprich, auf zwei Jahre beschränkt. Und man hat auch noch die Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Das heißt, wenn irgendwas ist, muss man, und das merkt man erst nach 6 Monaten oder so, dann muss man selber beweisen, dass das dieser Defekt, dieser spezielle Defekt, den man da bemerkt hat, schon bei Auslieferung bestanden hat. Also von daher ist man einfach immer auf der sichereren Seite mit der Boxed-Variante. Und sie sind halt auch nicht nennenswert teurer.
Das ist eher umgekehrt, sind sogar meistens ein paar Euro günstiger, die Boxed-Varianten.
Okay, und beim Kühler habt ihr jetzt schon angedeutet, also aus meiner Erfahrung als Leser eurer Artikel, meistens sucht ihr euch dann doch nochmal einen anderen Kühler raus, ja, wenn ihr einen Bauvorschlag macht, einfach weil ihr dann nochmal ein bisschen leiseren findet oder was ist da der Grund?
Ja, es kommt ein bisschen aufs Segment drauf an, ne? Also wir müssen da ein bisschen differenzieren. Also normalerweise sagen wir immer so für einen, sagen wir mal, einen kleinen Dual-Core, ne, was so ein Athlon ist oder so ein Pentium oder Celeron, reicht eigentlich immer der Box aus, der damit geliefert ist. In dem Fall, dieses Jahr hat es halt nicht geklappt. Der war schon relativ leise, aber das hatte halt, dass der Lüfter, der Motor hatte so ein Brummen, was uns gestört hat. Deshalb haben wir da für, glaube ich, 7-8 Euro einen Ersatzlüfter oder Kühler, was er gesagt, genommen.
Das beim Mini-PC.
Bei dem Mini-PC. Bei den größeren, jetzt was den Allrounder betrifft, ist es halt so, wir legen den ja sehr flexibel an. Also wir haben ja standardmäßig da einen 6-Kerner drin, aber eben, das ist zum Beispiel einer der Vorteile von der Ryzen-Plattform ARM4, im Unterschied zu der, als wir angefangen haben zu planen, zu den damaligen Intel-Prozessoren der 11. Generation, dass man halt von 8 oder besser gesagt von 6 bis 16 Kernen da beliebig aufstocken kann. Ne? Und die dicken Prozessoren, die werden halt in der Regel ohne Kühler ausgeliefert. Ne? Das ist auch bei AMD so. Und deshalb haben wir einfach uns für einen Kühler entschieden, der halt eben einfach alles kann. So können die Leute halt selber entscheiden, welchen Prozessor sie da reinbauen. Das ist uns relativ egal. Also wir haben natürlich auch den schnellsten drin getestet, den 16-Kerner. Das funktioniert einwandfrei. Und natürlich als Randeffekt, der ist dann natürlich auch bei den kleineren Prozessoren leiser als zum Beispiel der Boxkühler.
Und das ist nicht nur ein bisschen leiser, das ist schon, also unseren Bauvorschlag hört man eigentlich wirklich nur, wenn man das Ohr quasi dran legt. Selbst unter Last ist der sehr, sehr, sehr leise.
Wenn ich jetzt einen Prozessor aussuche, da sieht es ja ein bisschen besser aus als bei den Grafikkarten, was so die Verfügbarkeit angeht, da habe ich schon eine relativ große Auswahl. Wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht den aller schnellsten und gucke schon auch ein bisschen aufs Geld, würde ich dann eher trotzdem die aktuelle Generation nehmen und einfach ein paar weniger Kerne, ein bisschen günstiger nehmen? Oder gibt es auch durchaus Sinn, vielleicht eine ältere Generation zu nehmen? Was sind da eure Erfahrungen?
Also ältere Generationen haben sich jetzt gerade wieder, also ich bin prinzipiell sehr dafür, auch zu gucken, ob man nicht mit älteren Komponenten noch hinkommt oder sogar Teile von seinem alten Rechner eventuell weiter benutzen kann. Nur im Moment wäre einem das gerade relativ stark auf die Füße gefallen, wenn man Windows-Nutzer ist. Da ist jetzt gerade Windows 11 rausgekommen und da gibt es diese ominösen Kompatibilitätslisten, wo tatsächlich nur relativ neue Prozessoren draufstehen, sodass man da Windows 11 nicht installieren kann im Moment. Also ich würde prinzipiell versuchen, mittlerweile einen Prozessor der neueren Generation zu bekommen. Also im Moment alles, was von AMD ein Ryzen 5000 ist oder von Intel Core i 11000 oder 12000, das sind jetzt die ganz neuen.
Genau, die Alder Lakes.
Genau, die 12000er sind die Alder Lakes. Und da würde ich dann zusehen, dass ich das halt mit meinen Anforderungen und meinem Portemonnaie ein bisschen versuche, in Übereinklang zu bringen. Also dann eher nicht einen alten Prozessor kaufen, der viele Kerne hat, sondern einen moderneren, der vielleicht ein paar weniger hat. Die sind in der Regel auch leistungsfähiger. Und da sind dann auch modernere Techniken mit enthalten, zum Beispiel unterstützen erst die Ryzen 3000, das ist jetzt zwar nicht die ganz neue Generation, die unterstützen erst PCI Express 4. Bei Intel hat sich das relativ lange hinausgezögert mit PCI Express 4, sind sie mittlerweile auch. Und die Alder Lakes, also die Core i12000, die können sogar schon PCI Express 5. Also da ist man dann auch für die nächsten paar Jahre dann technisch auf der sichereren Seite, auf der moderneren Seite.
Gibt aber halt immer wie immer eine Ausnahme. Das betrifft zum Beispiel, wenn man halt jetzt eher im unteren Segment schaut, sage ich mal unter 200 Euro oder 150, ja. 100 Euro oder sogar bis 50 Euro unter die Prozessoren. Da ist nämlich das Problem, dass AMD da momentan nichts Zeitgemäßes liefern kann. Also es geht bei AMD genau. Im Prinzip erst bei den 6-Kernern los. Und wenn man halt einen Prozessor haben will für reines Office, da gab es halt bisher so den Schnäppchenkönig, den Athlon 3000G. Den habe ich auch selber privat schon, der ist jetzt auch schon 1-2 Jahre alt, aber immer noch gut. Den kriegt man aber momentan nur für über 100 Euro und der ist aber eigentlich von der UVP halt so irgendwo bei 50, 60 Euro normalerweise. Und da, das ist eine Nische, wo einfach Intel einen Vorteil hat und da ist aber immer noch die 10. Generation aktuell, weil es da von der 11. und der 12. noch nichts gibt in dem Preissegment. Ne? Und deshalb haben wir zum Beispiel für den Kleinen dann auch ein Pentium genommen, der aber technisch eben noch der 10. Generation angehört.
Und die 10. Generation, in dem Fall auch, das ist wichtig zu sagen, auch noch Windows 11 kompatibel sein wird, korrigiert ja, mich, aber das genau, war mein ja. Stand. Das heißt, da kann man auch noch bedenkenlos zu einer älteren Version greifen in dem Falle, weil zumindest Windows 11 darauf auch laufen wird. Was dann mit Windows 12, wenn es das jemals gibt, ist, das wissen wir natürlich noch nicht.
Wobei man sagen muss, was heißt die ältere Generation? Ich meine, die 10. QI-Generation ist letztes Jahr vorgestellt worden. Also von daher, das ist jetzt auch nicht dramatisch irgendwelches Uraltzeug, das muss man auch sagen. Und wie du schon angesprochen hast, natürlich, wir haben natürlich die Bauvorschläge auch mit Windows 11 ausprobiert. Das kam relativ spät. Also wir haben natürlich die meisten Tests mit Windows 10 gemacht. Die Unterschiede sind gering, also was so Performance oder Leistungsaufnahme betrifft. Aber wir können halt sagen, beide Rechte sind halt 100% Windows 11 tauglich. Das trifft natürlich auch für Linux zu, haben wir uns auch angeschaut, ne? Also mal alle aktuellen Systeme so ein bisschen abzuklopfen.
Gut, dann würde ich sagen, einmal kurz auf den Arbeitsspeicher geblickt. Das ist ja auch immer ein beliebtes Thema. Ich habe jetzt bei euch gelesen, Empfehlungen, man sollte eigentlich keinen neuen Rechner mehr bauen mit weniger als 8 GB. Ihr nickt beide, das ist gut. Ja. Wahrscheinlich genau. Eher sogar 16 lieber auf der kommt sicheren auch, Seite. Ja,
kommt immer auf die Anwendung drauf an. Also so Pauschalaussagen, das ist schwierig. Also das kommt hier manchmal so ein bisschen im Gespräch so vielleicht falsch rüber. Ne? Also es gibt nicht den Prozessor und es gibt nicht die RAM-Größe und es gibt nicht die Super-SSD und es gibt nicht die Grafikkarte, sondern es hängt ganz individuell vom Anwendungsfall an. Und ich kriege halt sehr oft Leseranfragen, die dann immer meinen, ja, welchen Rechner soll ich denn jetzt nehmen? So, und dann kommt immer die Gegenfrage, ja, was machen Sie denn eigentlich? Ne? Und das ist halt, man muss sich das vielleicht mal vor Augen führen. Jetzt nochmal kurz zu Prozessoren zurück. Da liegt zwischen dem langsamsten und dem schnellsten Prozessor, was so performance-technisch so Faktor 40, 50, 60, 80. Ne? Das ist eine Riesenspanne und das lässt sich für alle anderen Komponenten genauso fortsetzen. Ne? Weil beim RAM, ne, ob ich jetzt irgendwie so die, weiß nicht, was die Grundanforderung für Windows 10 oder Windows 11 ist, so ob es 2 oder 4 Gigabyte sind. Man kann aber genauso gut 128 Gigabyte da hinten in den Allrounder reinstecken. Ne? Die Frage ist, was bringt's? Ne? Und klar, für Office jetzt, um mal zum Thema RAM zurückzukommen, würde ich ganz knallhart sagen, die RAM-Preise sind momentan so günstig, bau gleich 8 ein, ne? Weil langsame RAM kann man nur durch noch mehr RAM ersetzen, das ist einfach so. Also wenn der RAM knapp ist und die Anwendung ausgelagert werden muss, dann wird es einfach langsam. Und das betrifft jetzt nicht nur Spiele oder so, sondern das geht schon irgendwie bei zig Browser-Tabs los, dass es dann quälend langsam wird. Und deshalb sind 8 GB, sage ich mal, so ein guter Kompromiss, um einzusteigen. Wenn man jetzt Richtung Gaming geht oder Bildbearbeitung oder sowas in der Richtung macht, also was dann den Allrounder mehr von der Anwendungsklasse betrifft, dann auf alle Fälle mindestens 16 und 32 kommt halt drauf an. Ich glaube, in der Liga, da weiß man dann schon, wenn man es braucht. Also wenn man extrem anspruchsvoll ist, irgendwie 4K, 8K Gaming oder so hat, oder wenn man jetzt mehrere virtuelle Maschinen parallel nutzen will, oder große Entwicklungsumgebungen oder so, wo man weiß, die Software, die braucht viel RAM, dann ist natürlich klar, dann 32 reinbauen.
Und da ist auch eine Frage, die ich auch immer wieder höre, mit soll man dann gleich die neueste Generation sozusagen DDR5 RAM kaufen? Das kriegt man ja schon. Wie sieht es da aus? Sollte ich da auch, also worauf muss ich da achten? Und dann gibt es immer die schöne Zahl da hinten, die Schnelligkeit noch sagen. Habt ihr da Empfehlungen? Immer das Größte nehmen?
Ganz heißer Tipp, der RAM sollte am besten zu den Sockeln im Mainboard passen. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt DDR5 RAM, das ist die aktuell modernste Variante, kaufe. Mein Mainboard ist aber gar nicht unterstützt. Also das sollte man schon vorher mal abklären. Die sind nämlich mechanisch inkompatibel und elektrisch auch ebenfalls. Also das kann man nicht einfach irgendwo reinbauen. DDR5 ist derzeit nur für die Alder Lake-Prozessoren eine Option. Da gibt es aber auch Mainboards mit DDR4 und DDR4 ist im Moment eigentlich der Speicher, den man haben will. DDR5 kostet, weil der, wie gesagt, gerade erst auf den Markt gekommen ist, auch noch einen wahnsinnigen Aufpreis. Also ich glaube, das ist nicht irgendwie 10, 20 Euro. Das ist eher ein Faktor von 2- oder 3-fachen. Insofern DDR4 RAM und wir empfehlen eigentlich immer, passend auch zum Prozessor, dass jeder Prozessor unterstützt etwas unterschiedlich schnelles RAM. Die aktuellen sind mit DDR4 3200 dabei. Das ist eigentlich auch unsere Empfehlung. Also mit Übertakterspeicher gibt es sehr häufig mal Probleme mit Inkompatibilitäten oder dass diese Übertaktungsgeschwindigkeit nur möglich ist, wenn man den Übertaktungsmodus einschaltet, wodurch dann die Leistungsaufnahme im Leerlauf vielleicht einfach mal um 10, 15, 20 Watt hochgeht. Also wir empfehlen eigentlich DDR4 3200 und danach Möglichkeit wirklich einfache Module ohne viel Geblinke, viele störende Blechdeckel, die eventuell auch dafür sorgen, dass man manche Kühler nicht mehr montieren kann. Also je einfacher, je besser. Keep it simple, stupid.
Man kann natürlich über Takt daran einsetzen, aber das macht man dann natürlich, halt wie gesagt, auf eigenes Risiko. Also zum Beispiel bei unseren Empfehlungen, wir machen das eigentlich nie bei unseren Bauvorschlägen, weil das Problem ist, wir können halt nicht garantieren, dass es dann halt eben immer läuft. Ne? Es kann halt sein, dass es eben bei 1 Promille der Boards eben DDR4 3600 doch nicht stabil läuft. Ne? Und dann ist das Problem, dass dann die Leser wieder zu uns kommen und sagen, ja, ihr habt das hier empfohlen und es geht nicht. Ne? Und deshalb sagen wir halten uns an diese sogenannten JEDEC-Spezifikationen. Also JEDEC ist halt das Konsortium von ganz vielen Herstellern, also von Speicherherstellern, aber auch Prozessorherstellern, die halt eben diese Geschwindigkeitsklassen festlegen. Die CPU-Hersteller sagen halt eben, DDR4 3200 ist halt typischerweise das Maximum. Bei den Billigprozessoren ist es noch ein bisschen weniger, ne, was wir halt offiziell supporten. Und damit ist eigentlich auch sichergestellt, damit geht's. Und was drüber rausgeht, ist halt auf eigenes Risiko. Kann gehen, muss aber nicht. Ne. ich kann das verstehen, wenn man zum Beispiel irgendwie DDR4 3600 da RAM holt, der ist nicht so viel teurer als jetzt, sagen wir, diese JEDEC-tauglichen Module 3200. Aber was Carsten auch schon gesagt hat, da muss man halt wieder dieses Übertaktungsprofil einschalten. Wir hatten in der Vergangenheit schon Boards, die dann plötzlich die Lüfterregelung verändert haben. Dann wird der Rechner viel lauter. Die drehen dann irgendwelchen I/O-Spannungen vom Prozessor rum, was eigentlich nichts mit dem RAM zu tun hat. Das sind so Dinge, das mögen wir nicht. Wir sagen einfach, wir machen es genau nach Spezifikation und dann geht's. Und alles andere könnt ihr gerne als Leser machen, aber dann bitte auf euer Risiko. Das ist dann, den Schuh ziehen wir uns nicht an.
Gut, ich habe hier noch den Massenspeicher. Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wenn man Betriebssystem, das Betriebssystem sollte auf jeden Fall auf einer SSD laufen und eine Festplatte, so eine richtige Festplatte, die sollte man eigentlich nur dafür verwenden, wenn man jetzt große Datenmengen hat und einem dann eine SSD zu teuer wird. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
Prinzipiell nicht, nein. Also eine SSD, das ist auch nicht mehr so, wie es vor, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren mal war, dass die wahnsinnig teuer sind. Man bekommt tatsächlich einen Terabyte schon für unter 100 Euro. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben im Moment tatsächlich die 1 und 2 Terabyte SSDs, also da bekommt man am meisten, Leistung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber da bekommt man den meisten Speicherplatz pro Euro raus. Man kann natürlich noch ein bisschen sparen und sagen, ich nehme nur 512 Gigabyte, also das reicht im Prinzip für das Betriebssystem und die wichtigsten Programme, das ein oder andere Spiel und vielleicht eine Auswahl aus der umfangreichen Bildersammlung auch völlig aus und lässt dann, keine Ahnung, die restlichen 20 Jahre eingescannte Dias auf dem NAS laufen, wo dann vielleicht auch Festplatten sinnvoller eingesetzt sind. Festplatten haben nämlich noch den anderen unangenehmen Nachteil, dadurch, dass sie ja mechanisch sind, können die gerne mal das Gehäuse, wenn man es da reinschraubt, irgendwie so in Schwingung versetzen und sobald man drauf zugreift, fängt es dann an zu brummen. Also wer es ruhig haben will, benutzt lieber keine Festplatten oder lagert sie halt aus. Entweder per schnellem USB anschließen, das ist eine Möglichkeit, wenn das halt Medien oder Daten sind, auf die man nur selten Zugriff braucht, oder ins NAS auslagern. Also in den Netzwerkspeicher, den man zu Hause lokal irgendwo oder in der Abstellkammer oder
ja auch schon
genau, den man dann in der Abstellkammer versteckt oder im Keller oder wo der Krach halt auch nicht stört.
Wie macht ihr das bei euch? Bei euren Rechnern habt ihr nur noch SSDs drin oder?
Ja.
Ja, ihr nickt beide, okay. Weil ich habe tatsächlich immer noch eine Platte drin, aber ich bin auch schon am Überlegen, ob ich die jetzt einfach mal doch nochmal irgendwie austausche.
Hey, es stört auch einfach. Also ich merke das ja immer wieder, wir haben so ein festes Testsystem im Verlag. Ich bin jetzt gerade zu Hause, wie man vielleicht sieht. Und da ist zusätzlich zur SSD auch noch eine Festplatte für Backups drin. Und immer wenn man da mal drauf zugreift, dann wacht die halt aus ihrem Tiefschlaf auf und dann dauert es 10 Sekunden, bis da überhaupt im Explorer was angezeigt wird. Also ich benutze nur noch SSDs und man braucht auch gar nicht so wahnsinnig viel SSD-Speicher eigentlich. Also ich habe auch nur eine 380 Gigabyte große SSD bei mir im Rechner und den Rest mache ich eigentlich komplett über USB-Festplatten. Also ich habe noch Festplatten, aber die hängen dann halt am Kabel und werden nur angesteckt, wenn ich sie brauche.
Man merkt, Carsten, dass du anders als ich und Christian nicht den Microsoft Flight Simulator benutzt, weil da reichen 1-2 Updates und deine Platte, deine SSD wäre voll.
Doch, der ist da tatsächlich auch drauf, aber deswegen musste ich auch ganz schön viel wieder runterwerfen. Also man muss auch schon mit unter 500 Gigabyte muss man schon arg auch ein bisschen mit den Daten haushalten.
Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel bei meinem Privat-PC eine 2 Terabyte SSD drin habe, weil ich einfach
ist komfortabel.
Dieses Rumgehampelt da irgendwie, was da nur auf die SSD darf und was dann woanders hin muss.
Dass man jedes Mal, wenn man ein neues Spiel sich besorgt bei Steam, ein anderes wieder runterwerfen muss, ja. Gut, dann noch ganz kurz vielleicht als letztes, außer ich habe irgendwas vergessen, auf die Boards. Wie wichtig ist da wirklich auf ein gutes Board zu achten? Ich meine, es entscheidet ja schon so ein paar Sachen mit, ne? Welche Technologie vielleicht mitkommt, ob man, also manche haben WLAN und Bluetooth zum Beispiel, aber auch PCI Express oder so. Das sind ja schon Sachen dabei, wo man, ich habe jetzt mal reingeguckt in so Preisvergleiche, da stehen ja manchmal oben noch auch durchaus Sachen, die dann zum Teil relativ alte Technik drauf haben.
Also Wir sagen immer erstmal grundsätzlich, das Board ist eigentlich die allerwichtigste Komponente. Das ist für viele immer verblüffend, weil die immer denken, der Prozessor ist so das Wichtigste. Aber für die Funktion des Rechners ist eigentlich das Board das Wichtigste, weil da kann am meisten schiefgehen aus unserer Erfahrung. Ne? Also da kann die Lüfter, wenn die Lüfterregelung schlecht ist da drauf, was hilft einem dann, wenn man da irgendwie ein schnelles System hat, was die ganze Zeit rumlärmt oder Instabilität. Ne? Also das Board ist ja auch zum Beispiel für die Speicheransteuerung zum Beispiel mitverantwortlich, wenn da irgendwie das BIOS vergurkt ist und da irgendwie das nicht stabil läuft. Also da kann man sich ganz viel mit rumärgern. Es gab ja mal, das ist jetzt schon viele Jahre her, das Problem mit diesen Kondensatoren auf diesen Boards, die dann relativ schnell gealtert sind, dass dann auch die Spannungsversorgung nicht mehr stabil war und es Abstürze gab. Ja, und es muss halt eben einfach auch passen. Ne? Also zum Beispiel das Board ist zum Beispiel auch wichtig für die Plattform. Ne? Was kann ich überhaupt für Prozessoren da drin verwenden? Ne? Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Und die andere Sache, die auch noch wichtig ist, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Muss ich nochmal gucken. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Vielleicht kann Carsten dir aushelfen.
Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber was wichtig, was auch interessant bei Boards ist, ist die Anzahl der Steckplätze. Also sowohl, wenn man jetzt überlegt, ich möchte noch eine Grafikkarte einstecken, dann einen PCI-Express-Steckplatz haben eigentlich alle Boards. Aber danach kann es dann schon mal knapper werden, je nachdem, wie viele Steckkarten man hat und benutzt, sollte man dann auch mal abzählen. Und es ist auch wichtig, wenn man mittelfristig plant, viel Speicher einzusetzen. Es gibt halt Boards, die haben nur 2 Speichersockel und es gibt welche, die haben 4. Da passt dann logischerweise auch doppelt so viel Speicher rein. Also es ist zwar vielleicht etwas banal und naheliegend, aber besser man achtet vorher drauf, als wenn man das Board dann 3 Jahre in Benutzung hat und dann merkt, oh, schon alles voll.
Gibt es irgendwie so eine Untergrenze bei bestimmten Sachen, die ihr sagen würdet, das muss auf so einem Board drauf sein für euch? Oder hey, ist es auch wieder, wie Christian sagt, hängt ganz vom Einsatzzweck ab?
Also, oder hängt
wenn
vom
ich jetzt
Einsatzzweck,
neues Board kaufen würde?
Hängt ganz klar vom Einsatzzweck ab. Also klar, für irgendwie so ein Gaming-Board würde ich immer eins nehmen mit 4 DIMM-Slots und sag ich mal auch eins, wo die Spannungsversorgung vielleicht ein bisschen besser ist, wenn man da einen dicken Prozessor reinsetzt. Aber hängt halt vom Zweck dran ab. Du musst natürlich auch aufpassen, so, du hattest vorhin so gesagt, im Preisvergleich kann mir so ganz viele Dinge anhaken. Das kann auch sich rechnen. Also es gibt halt Leute, die meinen, ich muss unbedingt noch meinen SCSI-Controller mit PCI-Anschluss verwenden und so weiter. Und jetzt brauche ich noch ein Board mit PCI und haben dann irgend so ein Frankenstein-Board, wo dann irgendwelche Uralt-Chips mit drauf sind, die dann halt Riesenprobleme machen, die Leistungsaufnahme hochtragen. Also wenn man umsteigt, ich sage jetzt nicht immer, klar, alles wegschmeißen und alles neu kaufen, auf keinen Fall, aber man sollte doch manchmal in sich gehen und überlegen, muss ich jetzt unbedingt dieses irgendwie 15 Jahre alte optische Laufwerk mit IDE-Anschluss noch weiterverwenden oder kann ich nicht einfach sagen, okay, brauche ich heute nicht mehr, notfalls packe ich mir irgendwelche ISOs auf irgendwie mein Netzwerkspeicher oder was auch immer. Ne?
Also, oder man stellt sich den Rechner einfach noch hin, wenn man doch in 6 Monaten mal eine CD brennen will oder irgend sowas, dann kann man den alten Rechner vielleicht ja parallel einfach behalten.
Oder kauft sich dann doch für 20 Euro einen USB
ein externes Laufwerk.
Externes Laufwerk für sowas und holt es aus dem Schrank raus.
So habe ich es dann absolut gemacht. Absolut, ja. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man mehrere Rechner im Haushalt hat, das kann man dann flexibel dahin schleppen, wo es gerade gebraucht wird. Ne? Und ansonsten verschwindet es optisch sehr sparsam in der Schublade.
Gut. Gehäuse habe ich hier noch stehen. Gehäuse und Netzteil. Kann man dazu noch irgendwas sagen? Klingt ja immer total langweilig, Gehäuse und auch Netzteil. Kann ich da viel Fehler machen bei der Auswahl?
Man kann immer Fehler machen. Also wo ich definitiv vorsichtig wäre, wenn es gibt auch viele Gehäuse, die schon mit Netzteil ausgeliefert werden, die kosten dann bei entweder Auktionsplattformen oder Billigshops mal gerne 30 Euro inklusive Versand. Da kann man sich schon ausrechnen, dass das vielleicht nicht auf lange Sicht glücklich macht. Ne? Also wir tendieren da eher dazu, also gerade auch so ein Netzteil, das ist ja, wenn es nicht kaputt geht, eine der langlebigsten Komponenten. Das kann auch mal 3-4 Rechnergenerationen, wenn man Glück hat, überdauern. Da eher was mit Markenqualität und vielleicht auch nach unseren Tests ausgewählt zu kaufen, die dann auch unter Last, also die A, effizient sind und B, unter Last leise bleiben. Das haben die billigen Netzteile auch gerne mal an sich, dass da dann die, da sind ja auch Kühlkörper eingebaut, die elektronischen Schaltungen da kühlen, dass die dann unter Last wahnsinnig laut werden. Das bringt einem dann nichts, wenn man 50 Euro in den Prozessorkühler investiert hat, wenn dann das Netzteil anfängt zu brüllen. Oder noch schlimmer, einfach ausfällt und der Rechner abstürzt.
Am besten noch irgendwie so ein Überspannungsschaden, wo dann auch noch die SSD und die ganzen Daten futsch sind. Ne? Also noch
ja, als, das ganz dann großes Fiasko. GAU. Also da würde ich tatsächlich eher sagen, Netzteil, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, Markenprodukt. Da kann man sich entweder natürlich an unseren Tests orientieren oder man, was auch ein kleiner Indikator ist, wie lange der Hersteller einfach Garantie gibt. Weil wenn der weiß, ich baue meine Kondensatoren da so ein, dass die nach 3 Jahren mir um die Ohren fliegen, dann wird er sich hüten, 5 Jahre oder 10 Jahre Garantie drauf zu geben. Und das ist jetzt zwar kein harter Fact oder so, aber das ist schon mal so ein kleiner Hinweis, ob das eher was taugt oder eher nicht. Und beim Gehäuse, ja, das ist halt sehr, sehr, sehr stark geschmacksabhängig. Ne? Manchen Leuten kann der Tower gar nicht groß und beige genug sein. Und andere Leute möchten gerne irgendwie so ein schickes, silbriges Mini-Teil haben, was ja neben der Stereoanlage vielleicht sich noch gut macht oder so. Also da kann man eigentlich nur sagen, man sollte sich vorher überlegen, je mehr Luft im Gehäuse ist, also je größer es ist, desto einfacher ist es im Prinzip leise zu kühlen. Und die zweite Sache, die sich später auch oft schwer ändern lässt oder was sehr praktisch ist, wenn ihr das Gehäuse habt, ich würde mir vorher überlegen, was für Anschlüsse ich vorne brauche. Habe ich zum Beispiel viele USB-C-Geräte oder habe ich gar keine USB-Geräte, dass das Gehäuse einen Frontanschluss hat, den ich häufig benutze. Also dass meine Geräte bedient werden können sozusagen. Das sind eigentlich so wichtige Kriterien. Und alles andere geht schon sehr stark in die Geschmacksfrage rein, finde ich.
Was mir nochmal aufgefallen ist mit der eigenen Erfahrung, ich weiß nicht, ob das inzwischen alle haben, aber ich habe gemerkt, es ist ganz gut, wenn man die auf beiden Seiten öffnen kann, also auch hinter dem Mainboard quasi rankommt, weil manchmal muss man doch irgendwie ein Kabel oder so da nochmal führen. Also das fand ich jetzt immer für mich hilfreich, aber machen wahrscheinlich alle inzwischen.
Ist aber Standard. Ist, glaube ich, Standard, ja.
Also als ich angefangen habe mit Basteln, kann ich euch sagen, war es meines
Wissens. Da war es noch nicht Standard. Nee, da gab es noch so Mainboard-Trays, die man hinten dann so rausgezogen hat.
Genau.
Ja. Nee, aber mittlerweile ist tatsächlich abnehmbare Seitenteile Standard. Aus meiner Erfahrung kann ich noch sagen, viele PC-Bauteile haben ja, ob man will oder nicht, mittlerweile LED-Beleuchtung. Bei manchen kann man sie gar nicht mal abschalten. Das heißt, sie leuchten dann im Rechner doch vor sich hin. Und wenn man da nicht drauf steht und das nicht unbedingt will, lieber kein Gehäuse mit einem Fenster kaufen, weil das Fenster wird mit der Zeit sehr schnell sehr unansehnlich, wenn von drinnen Licht rausfällt. Da ist man nämlich 2-mal die Woche am Staubwischen.
Okay.
Also wenn man nicht einen Modding-PC machen will, wo man wirklich sagt, das ist jetzt hier mein optisches Highlight des Wohnzimmers oder so, sondern das einfach nur so billigend in Kauf nimmt, dann vielleicht lieber eins ohne Fenster.
Gut, und wir haben jetzt viel über die Komponenten geredet und das betrifft jetzt alles auch schon die Bauvorschläge und führt ja auch so ein bisschen dahin. Ich würde jetzt trotzdem einmal auch nochmal uns ganz genau diese Bauvorschläge angucken und vielleicht da aber nochmal nach draußen der Hinweis, also wenn ihr die nachbauen wollt, unsere Bauvorschläge, was ich euch natürlich empfehle, wenn ihr jetzt gerade einen neuen Rechner baut, ich glaube, ihr kriegt selten, habt ihr die Gelegenheit, so eine gut zusammengestellte, abgestimmte Komponentensammlung zu bekommen. Ja. Da solltet ihr auf jeden Fall ins Heft reingucken, weil da sind die Komponenten nochmal im Detail aufgelistet, auch was die kosten und ein bisschen Tipps, wie man sie aufbaut. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun, aber wir reden jetzt trotzdem mal so ganz grob, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt. Und etwas, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist auch nochmal zu sagen, in welchen Preisbereichen wir eigentlich sind. Nämlich einmal haben wir ja so einen Allrounder-PC, der fängt so bei 800 Euro ungefähr an. Und je nachdem, ob man da noch ein bisschen mehr reinhaut, kann man glaube ich, fast beliebig nach oben gehen. Und der Mini-PC,
nach oben geht immer.
Und der Mini-PC ist sogar bei 310 plus Versandkosten. Also auch wirklich ein günstigeres Gerät. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Arounder an. Also ich hatte schon verraten, oder ihr hattet schon verraten, dass der im Ruhezustand auch sehr, sehr wenig Energie, einen sehr niedrigen Energieverbrauch hat für so einen Rechner. 14 Watt oder so, glaube ich, hattet ihr gemessen. Ihr habt in der Standardversion einen AMD Ryzen 5600G genommen, der eben eine integrierte Grafik hat. Das ist so ein Paket, da würde man jetzt sagen, der ist energieeffizient, der ist, der hat keine zusätzliche Grafikkarte, der ist super, um so ein, weiß nicht, so ein Office-Rechner ist und durchaus für ordentliche Spiele auch taugt. Damit ist man eigentlich dann schon ziemlich schnell glücklich. Aber bei den Spielen hast du, Christian, schon den Kopf so ein bisschen geschüttelt. Nee.
Also ich sag mal so, der ist für alles, aber nicht für Spiele. Muss man jetzt mal so hart sagen. Also
das für Spiele Ziel mit aufwendiger Rechners, 3D-Grafik.
Ja, genau.
Da also ich glaube auch schon
Sims läuft,
böse Kommentare gehört. Es gibt ja auch noch andere Spiele, außer die, die gut aussehen.
Nee, also in Sims läuft ja überall, aber das ist ja keine Anforderung. Also das ist, das Spiel ist ja genau dafür gebaut worden, dass es halt eigentlich auf, ja, irgendwie uralt Grafik auch flüssig läuft.
Ne? Also ich sag's mal so, wenn der Sohn oder die Tochter sich einen Rechner wünscht, mit dem sie spielen können, dann ist es keine gute Idee, den so zu nehmen.
Okay. Nicht ohne Grafikkarte.
Okay, aber jetzt ist das der erstmal ohne Grafikkarte. Ja. Was könnt ihr noch dazu sagen? Der hat trotzdem ein relativ großes Gehäuse, damit der eben auch sehr leise gekühlt werden kann.
Das ist ein Aspekt. Hauptaspekt ist einfach, wir wollten ihn halt sehr flexibel gestalten. Das ist ja einer der Vorteile von PCs, also Desktop-PCs im Allgemeinen und Selbstbau-PCs im noch spezielleren, dass man sie halt wirklich auch nachträglich noch beliebig ändern kann. Oder nein, nicht beliebig, aber halt in großen Bereichen ändern kann. Und deshalb, das ist ja, zeigt ja auch, ne, dass wir da auch einen 16-Kerner und eine dicke Grafikkarte reinbekommen, zeigt ja, wie flexibel das Ganze von vornherein angelegt ist. Und wir hatten halt das Glück, dieses Jahr, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon genau sowas bauen, nur AMD hatte halt letztes Jahr überhaupt keine attraktiven Kombi-Prozessoren im Angebot. Also Kombi-Prozessoren bedeutet Prozessor mit integrierter Grafik. Die kamen nämlich erst diesen Sommer. Und das hat uns halt die Arbeit extrem erleichtert, weil wir konnten jetzt diese Grafikkartenproblematik erstmal grundsätzlich umgehen. Und zweitens ist das halt ist das auch sparsamer einfach, weil eine Grafikkarte braucht immer mehr Strom, als wenn ich einen Prozessor mit integrierter Grafik verwende. Und dadurch lässt sich das auch leichter kühlen. Hat eigentlich nur Vorteile und ist natürlich auch ein bisschen günstiger.
Wenn ich allerdings eine Grafikkarte einbauen will, dann sollte ich den Prozessor nicht unbedingt einbauen, richtig?
Also wenn man spielen will, ne? Bei Spielen ist es so, da sind diese Ryzen 5000X Prozessoren, also das Pendant wäre der Ryzen 5 5600X, sind die ein bisschen besser. Die haben zwar keine Grafik dann mehr drin, aber die haben halt einen größeren Level 3 Cache und der bringt halt bei Spielen wir haben gemessen über 20%, also so 29% im Maximum, meistens sind so 15-20%. Und die lässt man sonst einfach liegen, ne? Wenn man jetzt, also es ist technisch möglich, es ist nicht verboten, man könnte natürlich auch jetzt sagen, hier, ich habe jetzt den G-Prozessor mir gekauft und in 2 Jahren dann sagen, okay, jetzt will ich doch mal mit Gaming anfangen und baue eine Grafikkarte ein, absolut möglich, aber es ist halt nicht so performant bei Spielen, wie wenn ich jetzt den X nehme, aber das Problem bei diesen X-Prozessoren, also 5000X, da muss eine Grafikkarte drinstecken, ja, ansonsten gibt es kein Bild, ne? Und also das ist so ein bisschen das Problem da dran.
Also ich kann jetzt nicht sagen, was... Ja. Entschuldigung, was Christian gesagt hat, also wenn man sagt, ich baue mir den jetzt erstmal so auf und vielleicht in 1-2 Jahren wird er dann mal zur Spielemaschine aufgerüstet, vielleicht warte ich auf günstigere Grafikkartenpreise oder irgend sowas, dann würde es sich auch meiner Meinung nach nicht lohnen, wenn man dann den 5600G schon hat, dann auf den 5600X aufzurüsten. Also so viel schneller ist er nicht, dass man dafür nochmal 280€ in die Hand nehmen sollte. Aber wenn man jetzt von vornherein sagt, das soll meine Spielemaschine werden und ich stecke da auch eine Grafikkarte rein, dann lieber gleich den X, der kostet jetzt nicht so viel mehr, ist aber merklich flotter und die integrierte Grafikeinheit im G, die brauche ich dann ja eigentlich eh nicht, weil da meine Grafikkarte reinkommt.
Gut, und ansonsten, was habt ihr so eingebaut in die Basisvariante? Könnt ihr da ein bisschen was noch zu erzählen?
Ja, also die Basisvariante ist, wie gesagt, der 6-Kerner, eine Terabyte-SSD, mit, also NVMe auch, also PCIe Express 3.0. Wir hatten, also ist auch wieder die Frage, gibt es auch bestimmt wieder Leserfragen, warum habt ihr keine PCIe Express 4.0 genommen? A, weil diese G-Prozessoren, das ist nämlich eine zweite Einschränkung von denen, plus PCI Express 3.0 können. Also da bringt es auch nichts, eine 4.0 einzubauen. Die ist dann einfach nur genauso schnell wie eine 3.0er. Und selbst wenn man jetzt einen 5000X-Prozessor hat, der PCI Express 4.0 kann, man spürt den Unterschied nicht. Ne? Also man kann ihn zwar rausbenchen, aber man wird nicht feststellen, oh, das ist jetzt so viel schneller. Also das wird man überhaupt nicht merken. Und ist natürlich auch dann ein bisschen günstiger als eine 4.0er. Dann halt 16 GB RAM, so als Basisausstattung. Ja, und das war es eigentlich, glaube ich, größtenteils. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, noch eine Sache, Carsten. Wir haben das Board relativ, also jetzt haben wir jetzt nicht irgendwie ein überteuertes Hyatt-Board genommen, aber schon sehr gut ausgestattetes B550-Board, das ist der Chipsatz. Da ist nämlich drauf 2,5 Gigabit Ethernet, also auch schnelles LAN. Wir haben schnelles WLAN, also Wi-Fi 6 ist mit drauf, also man kann es direkt auch ins WLAN reinhängen. Klar, dann USB 3, 2, Gen 2, also auch schnelles USB ist dran. Hat Platz für 4 DIMM-Slots. Man könnte auch noch eine zweite Grafikkarte reinstecken, wenn man das unbedingt wollte. Ne? Also das ist ein Board, was quasi alles schon mal abdeckt.
Ja, ich finde, ihr seid da, das habe ich so ein bisschen von euch gelernt. Also als ich noch nicht bei CT war und selber auch gebastelt habe und so, ich glaube, damals war so immer so dieses Gefühl, beim Board kann man vielleicht das sparen, was man doch an anderen Stellen zu viel ausgegeben hat. Und ich habe gelernt, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Ne? Also man sollte nicht die 100 Euro, die man bei der Grafikkarte gefühlt zu viel ausgegeben hat, dann beim Board sparen. Und gerade sowas wie WLAN oder so, das klingt, kann man ja auch so einen Dongle nochmal ranmachen, wenn man das später hat, aber das ist dann meistens von der Signalstärke nicht so toll und du hast halt dann einen USB-Platz auch dann verbrauchen und alles. Also das ist, wenn man weiß schon, dass das gut wäre, wenn man es am Rechner hat, dann sollte man es gleich mit rannehmen.
Da noch eine Sache, wir haben zum Beispiel auch darauf geachtet, ein Board zu nehmen, was HDMI und DisplayPort kann und das ist spezieller nach HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4. Das bedeutet, man kann mit dieser integrierten Grafik auch zwei 4K-Monitore mit 60 Hertz ansteuern. Das war bis vor kurzem, zumindest nicht bei Intel, war das auch nicht so Standardtechnik, das ist inzwischen natürlich auch durch. Aber darauf achten wir immer, weil viele Boards, zum Beispiel günstigere Boards, die haben dann halt nur ein HDMI. Ne? Und wenn man halt zum Beispiel dann zwei große Monitore anschließen will, dann muss man sich wieder eine Grafikkarte kaufen, was dann wieder Energiebedarf hochtreibt, was wieder Geld kostet. Das sind so Dinge, wo wir immer ein bisschen drauf achten.
Wenn ich jetzt eine Grafikkarte einbauen möchte, gleich von Anfang an, habt ihr da auch eine Empfehlung? Also wisst ihr, wie ich da an eine günstig rankommen kann? Oder wie habt ihr das gelöst in dem Artikel?
Also wir haben eine Empfehlung drin. Das ist halt, Nvidia verkauft diese sogenannten Founders Editions bei sich selber im Shop.
Auch das sind quasi Preis. So direkt vom Entwickler dann auch so eine Art, so wie ein Google Pixel als Google Telefon, haben die quasi für die eigenen Chipsätze auch eigene Grafikkarten.
Grafikkarten, genau. Das Problem daran ist, die sind halt auch permanent ausverkauft, sind auch schwer zu bekommen, aber wir konnten, das habe ich auch klar reingeschrieben, ich kann jetzt nicht eine Empfehlung geben für eine Grafikkarte, die, sagen wir mal, 400 Euro wert ist und für 800 Euro verkauft wird. Ich kann das kann ich den Leser nicht empfehlen. Also wer das machen will, kann das gerne tun, aber ich schreibe das so nicht in CT rein, kauft doch, gib doch einfach die 800 Euro aus. Also nee, da das Spiel da mit diesem Mining da, was so durch diesen Krypto-Boom da ausgelöst wurde, diese Grafikkartenknappheit, wobei wir nicht wissen, ob da noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also da spielen wir nicht mit. Also da sagen wir dann lieber im Zweifel, dann hol dir doch lieber den G-Prozessor und warte halt noch oder nimm deine alte Grafikkarte mit rüber so lange für ein, zwei Jahre nochmal. Aber ich schreibe jetzt nicht in CT rein, hier baller da die 800 Euro raus.
Und nee, die 400 absolut. Euro? Also das würde ich auch so unterstreichen. Also dann lieber versuchen, dass man sagt, deswegen sind die übrigens auch dauernd ausverkauft bei Nvidia im Shop. Da gibt es die nämlich tatsächlich theoretisch, wenn man eine bekommt, zur UVP, die jetzt auch kein Schnäppchenpreis ist, aber die ist zumindest grob angemessen für die Leistungsfähigkeit. Das ist jetzt so in dem Rahmen, in dem man Grafikkarten vor 3-4 Jahren auch bezahlt, für was man auch bezahlt hat. Aber es ist halt nicht so, zum Beispiel die 3060 Ti, die wir jetzt empfehlen, die kostet, glaube ich, 419 Euro oder 479, 419, 19. ne? Genau, und die ist im freien Handel, als Partnerkarte gibt es die nicht unter 750 Euro und das ist einfach, das ist Wahnsinn und das kann man eigentlich auch nicht guten Gewissens unterstützen.
Und von der Leistung wäre so eine 3060 Ti oder so eine, also generell so ein 400-Euro-Bereich, da ist man dann, selbst wenn man ein 4K-Display hat und ein bisschen modernere Spiele spielen möchte, immer noch gut dabei.
Also für WQHD. WQHD, so rum ist die.
Guckt,
ich habe gesagt, das 2560er Auflösung ist die okay. Da kann man auch mit Haida, glaube ich, alles Aktuelle spielen. Bei 4K ja. Ist ihr halt, muss man halt bei vielen Spielen wahrscheinlich ein bisschen runtergehen mit der Qualität.
Gut. Gibt es noch was zum Allrounder zu sagen, was ich vergessen habe zu fragen? Sonst würde ich zum Mini-PC übergehen.
Genau. Eine Anmerkung zum Allrounder hätte ich noch. Wenn man jetzt sagt, okay, wir rüsten den auf zur optimalen Gaming-Maschine mit vielleicht sogar noch einer teureren Grafikkarte als die wir empfehlen, dann sollte man auch am Netzteil nochmal gucken. Da haben wir nämlich 500 Watt. Das reicht für die Empfehlungen, die wir gegeben haben. Also der dickste Prozessor, der der im Moment da reinpasst, der Ryzen 9 5950X zusammen mit der 3060 Ti, das funktioniert. Aber es gibt ja auch noch etwas schnellere Grafikkarten, und wenn man dann zum Beispiel eine 3080 speziell oder ab einer 3070 Ti, die haben dann auch noch stromfressenderen Speicher, da braucht allein schon die Grafikkarte über 300 Watt. Da sollte man dann auch ein etwas stärkeres Netzteil noch nehmen.
Guter Hinweis.
Steht aber dann vermutlich auch im Artikel.
Ja, dann nochmal zu dem Mini. Das ist ja quasi eigentlich die... Ja, wenn man so einen coolen Rechner baut, dann erstmal so der kleinere Bruder. Aber eigentlich ja auch ganz cool, dass man auf so einem relativ handlichen kleinen, also das war jetzt, wie groß ist denn das? Wie so eine bisschen dickere
Zigarrenschachtel.
Vergleich zu meiner Hand vielleicht mal, ne?
Also ja, aber also, ich versuche die Zuhörer auch einen Eindruck zu geben.
Ja, also ich sag mal, bisschen größer als ein Milchkarton, so eine 1-Liter-Packung Milch.
Von der Grundfläche her sage ich so wie die CD-Hülle. Vielleicht kennst du die älteren Leute
aber, noch. Aber halt dann hoch. Aber deutlich dicker natürlich so. Ne?
Ja, die Höhe ist, ja, weiß ich nicht, so 10 cm oder 8 oder so in der Dreh.
Also aber auf jeden Fall so, dass wenn man die jetzt irgendwie entweder hinten am Monitor, das macht der Carsten, glaube ich, immer sehr gerne, hinten ans Display, den gleich ranmutieren, so ein Mini-PC. Aber selbst wenn man den irgendwie auf den Tisch stellt, dann fällt der nicht weiter auf. Und hat aber trotzdem relativ viele Anschlüsse.
Genau, könnte ihn auch so hinstellen. Wir haben jetzt die Gummifüßchen hier an die Seite geklebt, dass er halt so, mal gucken hier, also so waagerecht steht. Ne? Man kann ihn aber auch problemlos, hochkant hinstellen. Das sieht man komplett. Ne? Also da hat man auch Flexibilität.
Ja, hochkant kippt dann nur leichter um.
Ja.
Und was ist da drin? Da muss ich ja wahrscheinlich schon ein bisschen Abstriche machen. Ja. Nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen der Fläche einfach.
Genau, also ist klar, ist viel weniger Platz fürs Kühlsystem drin. Der ist halt so groß wie, also der ist ein bisschen kleiner als manche CPU-Kühler groß sind für High-End-Rechner. Den haben wir aber auch ganz klar als Zielgruppe Leute, die halt wissen, ich will nur Office machen, nur Mails schreiben. Klar, man kann damit auch ein JPEG-Bild bearbeiten, das ist kein Ding, aber jetzt ist nicht dafür gedacht, irgendwie professionell 4K-Videoschnitt zu machen oder irgendwelche Trickfilme für Hollywood mit zu rendern oder so. Das ist halt die ganz andere Zielgruppe. Ist aber trotzdem für halt viele Aufgaben völlig ausreichend, fühlt sich genauso flott bei Office-Aufgaben an wie der große. Weil wir haben da drin Pentium Dual-Core-Prozessor, Pentium Gold G640605. Ist ein Dual-Core, hat aber eben noch SMT oder Hybrid-Threading, wie es Intel nennt. Also man hat vier logische Prozessoren. Das reicht auch dann aus, wenn dann mal im Hintergrund irgendwie der Virenscanner anspringt, ohne dass das dann alles irgendwie langsam wird. Wir haben da auch eine NVMe-SSD drin. Die ist ein bisschen langsamer als die in dem Großen mit 500 Gigabyte. Also das reicht auch, glaube ich, für die meisten, also für Dokumente sowieso aus. Und man kann auch mal vielleicht, glaube ich, ein paar Videos draufpacken, ohne dass da irgendwas vollläuft. Fühlt sich absolut flott an, braucht nur 8 Watt im Leerlauf, also ist extrem sparsam, dadurch eben auch extrem leise, weil wo keine Wärme entsteht, muss man auch keinen Lüfter drehen, also dreht zwar schon, aber nicht schnell drehen lassen, und ist von den Anschlüssen teilweise sogar manchmal noch ein Tick besser als der große, zumindest von der Basisversion, weil hier ist jetzt nicht nur, ich kann ja nochmal reinhalten, gucken, ob ich das ruhig halten kann, da ist nicht nur ein DisplayPort, hier, und ein HDMI 2.0, HDMI 1.4, Entschuldigung, also der kann nur 30 Hertz, aber es ist auch noch ein Typ-C-Anschluss, der auch nochmal DisplayPort rauspackt und nochmal VGA hier drüben, wobei wir den nicht, den haben wir, glaube ich, gar nicht getestet, aber man könnte zumindest hier problemlos drei Displays anschließen, also drei digitale Displays und zwei davon auch in 4K 60. Und das ist für so einen kompakten Rechner eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also kann da auch problemlos einen Multimonitor-Arbeitsplatz mit drei Monitoren dranhängen. Ne? Also den kann man da wirklich als auch Produktivsystem verwenden. Und vorne gibt es dann auch nochmal eine Typ-C-Buchse. Die kann zwar dann kein Display, aber halt Standard-USB, wie die hintere auch. Ja, und man sieht es auch schon vielleicht an den zwei hier Mickey-Maus-Ohren oder na, das zwei Antennen. Ne? Das ist als WLAN ist da optional dabei. Da gibt es ein Kit, das kostet 30 Euro, haben wir auch erklärt. Ja. Also alles, was man braucht, ist drin.
Wofür reicht es dann aber doch nicht? Also klar, Spiele und so, aber ist euch irgendwo, hattet ihr irgendwo das Gefühl, jetzt ist die Grenze erreicht? Also für mich klang das so ein bisschen, auch als ich den Artikel gelesen habe, als wenn man jetzt nicht spielen will oder was rendert, reicht es eigentlich fast allen völlig
ja, aus. Ja, es kommt drauf an, also wenn man jetzt auch irgendwie Software kompiliert, das ist dann einfach langsam, ne? Weil zum Beispiel Software kompilieren ist auch so eine Sache, die halt ziemlich gut mit der Kernzahl skaliert und hier hat man halt im Prinzip nur zwei mit noch zwei logischen Prozessoren, ne? Aber da ist einfach der Sechskerner dann wahrscheinlich locker doppelt bis dreifach so schnell und wenn man dann irgendwie weiß, man will viel davon machen und baut dann da hinten zum Beispiel den Allrounder einen 16-Kerner ein, ne? Das ist dann einfach irgendwie so, denke mal schon Faktor 10 fast von der Performance, vom Unterschied her. Und das ist halt der Unterschied, ne, ob ich jetzt mein Softwareprojekt irgendwie, sage ich mal, ja, weiß ich nicht, in 20 Minuten rechnet oder dann irgendwie, was wäre das dann, irgendwie 3, 4, 5 Stunden rumrechnet. Ne? Das ist, in der Zeit kann ich ja da nichts anderes machen. Ne? Das, ja. Deshalb, das ist halt wirklich, sage ich mal, für Anwendungen, die jetzt nicht lange laufen. Ne? Also der ist flink jetzt irgendwie beim Browser draufklicken, bupp, geht auf, Text schreiben, irgendwie Bild speichern, kurz irgendwie Verlaufsfilter irgendwo auf ein Bild draufpacken oder was weiß ich. Das geht alles relativ flott. Aber jetzt alles, was halt irgendwie so Video, also was große Daten sind, die lange brauchen, um verarbeitet zu werden, dafür sind solche kleinen Rechner eigentlich grundsätzlich eher ungeeignet. Ne?
Also Video schauen geht schon, ja. Videoschnitt und Video-Rendern ist halt das Problem. Ne? Das bringt ja auch große Rechner schon an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Und das dauert auf so einem kleinen PC dann halt noch mal ein bisschen länger.
Beim Allrounder habt ihr ja gesagt, da ist eine relativ große Bandbreite, auch wie ich den selber unterschiedlich bestücken kann von Anfang an. Aber ja, zum Teil auch kann ich sagen, nach einem Jahr oder so, oh, ich brauche doch mehr RAM, ich brauche doch eine Grafikkarte, dann geht das da alles sehr gut. Wie ist es denn bei dem Mini-PC? Also wie leicht, also was kann ich da auch leicht noch erweitern? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt.
Ja, gar nicht so stark. Also kommt immer drauf an. Also was halt cool an diesem, das eigentlich ist das nämlich ein, kann ich ja mal sagen, ist ein Barebone von ASRock, Desk-Mini-Serie. Die haben wir ja auch schon für frühere Bauvorschläge verwendet. Und das Interessante daran, man kann den zum Beispiel, könnte man auch als Heimserver, Mini-Heimserver verwenden, weil da passen zusätzlich zu dieser M2-SSD, die wir drin haben, auch noch zwei 2,5 Zoll Laufwerke rein. Also könnte da zum Beispiel zwei Notebook-Platten oder zwei 2,5 Zoll SSDs noch reinbauen und das als Mini-Server zum Beispiel verwenden. Das ist problemlos möglich. Beim Prozessor bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also wir haben das jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht kriegt man noch so einen Core i3 mit einem Quad-Core da rein, aber in 6-Kerner in leise kühlen da drin, wenn der unter Last steht, wird dann sehr, sehr schwer. Also ausprobiert haben wir es nicht, weil wir klar gesagt haben, wenn du halt einen 6-Kern oder mehr haben willst, dann nimm doch lieber den großen. Da hast du einfach viele Probleme, was Lautstärke oder so betrifft, umgehst du ganz einfach. Ja, und natürlich, was natürlich nicht geht, ist irgendwie eine Grafikkarte oder irgendwas einzubauen. Da ist einfach kein Slot und kein Platz und nichts da. Das ist, der ist also als Größenvergleich ungefähr so groß wie das Netzteil von dem Allrounder da hinten.
Ja, gut, dann haben wir jetzt auch einen Blick auf die beiden Bauvorschläge bekommen. Und ich würde eigentlich gerne zum Abschluss noch mal einmal kurz fragen, so jetzt aus eurer Erfahrung bei diesen beiden Bauvorschlägen, ist eigentlich auch irgendwas schiefgelaufen in dem Prozess? Also ich kriege das ja mal mit, dass ihr schon sehr lange sehr viel ausprobiert. Habt ihr, und ich weiß, in früheren Bauvorschlägen zumindest, musstet ihr auch zwischendurch nochmal das Board wechseln oder so, weil es ein paar Probleme gab. Ging das diesmal relativ flüssig oder gab es da auch so ein paar Hürden?
Also dieses Jahr war ich extrem überrascht, wie geräuschlos das verlief. Also klar gab es da hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Also zum Beispiel haben wir bei dem großen Bauvorschlag die Lüfter ausgetauscht. Also die, die bei dem Gehäuse mitgeliefert werden, die zwei, die verwenden wir gar nicht, sondern wir haben hinten, also den vorderen schließen wir gar nicht an, braucht man nicht, aber den hinteren haben wir durch einen 4-Pin-Lüfter ersetzt. Das ist leider immer noch ein, sag ich mal, da haben die Gehäusehersteller noch ein bisschen Nachholbedarf, weil die ihre PC-Gehäuse immer noch mit den alten 3-Pin-Lüftern ausliefern und viele moderne Lüfterregelungen von den Boards kommen da nicht mehr so gut klar mit, sind dann einfach zu laut und haben halt einen 4-Pin eingebaut, der dann halt sich besser regeln lässt, dann auch viel leiser ist. Aber ansonsten gehe ich gerade durch, also Board, das war gleich das aus dem ersten Schuss, was gepasst hat, wobei wir natürlich Erfahrung haben. Also es ist nicht so, dass wir blind irgendwas kaufen, sondern wir testen ja im Jahr, weiß ich nicht, wie viel Boards und haben zig Komplettsysteme, wo wir auch natürlich schauen, was ist da drin, wie verhält sich das. Die Prozessoren testen wir so gut wie alle, die da auf den Markt kommen, zumindest von den leistungsstärkeren Varianten. Grafikkarten auch und Netzteil ist auch aus dem letzten Netzteiltest. Also wir gucken da schon, dass wir da von unseren Erfahrungen einfach profitieren und nicht irgendwie jedes Mal bei Null anfangen müssen. Aber dieses Jahr muss ich sagen, war das eigentlich
sehr gut, ne?
Bis auf den, gut, der Prozessorkühler hier in dem Kleinen war noch eine Überraschung, dass der halt irgendwie da gebrummt hat, der Boxkühler, und wir da halt noch einen nachkaufen mussten für ein paar Euro. Aber ansonsten, da hatten wir schon Jahre, da hatten wir schlimmere Katastrophen mit irgendwie Boards oder dass irgendeine Komponente kurz bevor wir das Heft rausgebracht haben, nicht mehr lieferbar war, also dass es eingestellt wurde, die Fertigung.
Man diverse Abstürze und so weiter. Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, dass die Plattformen, die da Verwendung finden, also AM4 und auch die H470 im Mini-PC, dass die einfach nicht irgendwie gerade vor 2 Wochen erst auf den Markt gekommen sind, sondern dass die auch schon in der x-ten Generation und der x-ten BIOS-Revision vorliegen, sodass man halt auch sagen kann, dass die Komponenten wirklich auch ausgereift sind inzwischen, ne? Und das wäre ja auch noch so ein Aspekt gewesen. Jetzt ist gerade die neue Generation von Intel rausgekommen. Selbst wenn wir gesagt hätten, oh, wir warten jetzt noch ein Heft mit dem optimalen PC, dann hätten wir immer noch überhaupt keine Langzeiterfahrung, was die Plattformen angeht und Kompatibilitäten und so, sondern hätten maximal sagen können, ja, der Prozessor ist voll schnell, aber für einen Opti-PC muss es dann noch ein bisschen mehr sein als reine Geschwindigkeit, ne?
Gut. Dann würde ich jetzt zum Schluss noch einmal kurz in die Glaskugel gucken, weil ihr es gerade angesprochen habt. Nächstes Jahr im optimalen PC. Ist da ein Core i12000 drin? Was sagt ihr?
Also ich sage, wir werden wahrscheinlich 2 Bauvorschläge machen. Einen mit den vielleicht dann schon Zen 4 Prozessoren von AMD, mit DDR5 Speicher dann auch und vielleicht dann Alder Lake oder vielleicht schon den Nachfolger von Alder Lake. Wer weiß, ne? Also Intel hat ja so teilweise jetzt, also die letzte Generation ist ja bloß ein halbes, dreiviertel Jahr zurückgelegen. Also vielleicht erhöhen die ihre Taktzahl ein bisschen. Und ansonsten schauen wir mal.
Ja, wir wollen ja auch nichts von vornherein ausschließen. Wir gucken dann so ab späten Sommer mal, was es alles gibt, was wir davon schon getestet haben. Und dann wählen wir wie immer das Beste aus. Egal, ob das von Intel, von AMD oder ein RISC ist.
Das ist ja mal was.
Intel-Grafikkarten, ne? Dann gibt es auch vermutlich schon Intel-Grafikkarten, wer weiß. Vielleicht sind das auch die, zu denen man dann greift, ob sie nun besonders toll sind oder einfach als einzige lieferbar. Das können wir jetzt noch nicht so gut sagen.
Ja, ich sehe schon, nach dem optimalen PC ist vor dem optimalen PC. Ja, sehr schön. So ja, super, super. Vielen, vielen Dank. Also ich habe viel gelernt und ich glaube auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen war das super interessant. Ich würde euch da draußen auch nochmal fragen, wie es bei euch aussieht. Baut ihr gerade selber gerade? Ich glaube, es interessiert auch Christian und Carsten sehr, wenn ihr so irgendwie Erfahrungen habt. Baut ihr gerade selber einen Rechner? Habt ihr irgendwie schon erste Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mit unseren Bauvorschlägen? Dann schreibt unter das Video, falls ihr es als Video guckt, oder schreibt uns einfach an uplink@ct.de. Oder wartet ihr vielleicht auf die neueste Generation, auf Alder Lake? Genau, meldet euch einfach bei uns, finde ich super interessant. Und ich habe auch gleich noch ein paar Kommentare zur letzten Sendung, die ich euch noch erzählen wollte von euch, aber davor gibt es noch mal einmal kurz Werbung.
Computerviren können Ihre IT für Tage lahmlegen. Doch was ist, wenn eine Krankheit oder ein Unfall Sie lahmlegt? Die Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI schützt Sie im Ernstfall vor Verdienstausfällen mit Top-Leistungen und besonderen Features für die IT-Branche. Machen Sie jetzt das Sicherheitsupdate zum fairen Preis und schützen Sie sich und Ihre Arbeitskraft. Mehr unter go.hdi.de/bu-it.
Ja, ich habe euch versprochen, ich erzähle noch was zu dem Feedback. Letzte Sendung ging es ja um unsere Retro-Ausgabe, gab es viele Retro-Themen und da fand ich zwei Kommentare ganz spannend. Baum Inventions, auch sehr interessanter Name, schrieb nochmal, da hatte, ich glaube, Lutz oder Peter hatten zu alten Medien gesagt, wie man da die Daten nochmal rauskriegt, einfach mal reinstecken und ausprobieren, hilft schon oft, wenn man noch irgendwie ein Laufwerk rumliegen hat. Und da sagte Baum Inventions, ich habe die Festplatte eines Retro-PC zum Klon in einen Windows 10-Computer gebaut und Windows 10 hat irgendwas an der Festplatte so verändert, dass das Linux-System nun nicht mehr bootet. Also schiefgehen kann da schon was. Also noch quasi so ein Hinweis, manchmal kann das einfach mal ausprobieren auch schiefgehen. Und Mike Litschak schrieb uns zum Thema alte Geräte wieder aufhellen. Da hieß es so ein bisschen, na, die Sonneneinstrahlung, dann wären die halt so ein bisschen gelb. Er sagt, die alten Kunststoffe vergilben nicht nur durch Sonneneinstrahlung, sondern auch in völliger Dunkelheit. Ich hatte den Gameboy, der wie neu aussah, sehr schön übrigens, der wie neu aussah, wurde immer in OVP gelagert, fernab jeglicher Sonneneinstrahlung. Und als er ihn dann mal wieder rausholte, sah der aus wie ein nikotingelber Klotz. Also das noch dazu. Und als allerletztes noch für eine ältere Sendung, Stefan schrieb mir per Mail, ich hatte ja gesagt, dass ich meine alte Sony-Digitalkamera, die Sony DSC-RX100M3, reparieren will. Und er sagte, passt gut auf, da man beim Zerlegen sehr leicht auf den geladenen Hochspannungskondensator greift. Und da muss ich jetzt sagen, zum Glück, Stefan, habe ich das noch nicht gemacht. Und ich habe auch schon Kontakt mit Stefan aufgenommen, dass er mir noch ein paar Tipps gibt. Vielen Dank dafür. Also selbst solche Bastel-Reparatur-Tipps bekomme ich von euch. Dafür vielen Dank von an euch. Und nochmal danke an Christian und Carsten, dass ihr uns heute so kompetent in der Sendung den optimalen PC nahegebracht habt. Und ich glaube, am besten könnt ihr da draußen ihnen danken, wenn ihr euch die CT anschaut, die Bauvorschläge durchlest und gerne auch dazu nochmal Feedback gebt. Oder auch in den Bitrauschen-Podcast reinhört, den die beiden auch machen und gemeinsam mit dem Kollegen Christoph Windeck. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Ich freue mich, wenn ihr wieder nächste Woche reinschaltet. Dann gibt es wieder ein Thema aus der CT. Und bis dahin sage ich ciao.